Der Krieg zwischen Israel und dem Libanon hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Eine von zwei ehemaligen SS-Offizieren gegründete Partei hat die Wahlen in Österreich gewonnen und Russland hat endlich eine Stadt eingenommen, um die es seit Jahren gekämpft hat. All das und mehr in der heutigen Ausgabe von Trumpet World. Willkommen zurück bei Trumpet World. Heute machen wir die Dinge ein bisschen anders. Wir werden uns vielleicht in einer späteren Sendung mit Gottes heiligem Kalender beschäftigen, aber der Posaunentag hat diese Woche unseren Aufnahmeplan durcheinandergebracht. Aber da es so viele Neuigkeiten gibt, wollten wir euch trotzdem ein Update geben. Deshalb nehme ich dies von unterwegs auf, nachdem ich nach Frankreich gereist bin, um einige unserer Brüder dort zu besuchen. Andere schicken ihre Aufnahmen ein oder nehmen in ihrem eigenen Studio auf, aber in ihrer eigenen Zeit. Da wir versuchen, dies mit den heiligen Tagen und den vielen dramatischen Nachrichten aus dem Nahen Osten in Einklang zu bringen, beginnen wir mit einem Update von Mihailo Cekic.
Am Freitagabend, kurz vor Beginn des Sabbats im Heiligen Land, führte die israelische Luftwaffe einen Luftangriff in Beirut durch. Dabei handelte es sich jedoch nicht um einen gewöhnlichen Angriff zwischen Israel und der libanesischen Terrorgruppe Hisbollah. Dabei wurde der Führer der Hisbollah, Generalsekretär Hassan Nasrallah, ausgeschaltet. Er steht seit 1992 an der Spitze der Hisbollah und war bis zu seinem Tod einer der mächtigsten, wenn nicht gar der mächtigste Terrorist im Nahen Osten. Unter seiner Führung ist die Hisbollah für den Tod von Tausenden von Menschen weltweit verantwortlich. Abgesehen von seinen nicht allzu seltenen Kriegen mit Israel hat er auch Terroranschläge gegen Juden in der ganzen Welt verübt, auch an scheinbar so abgelegenen Orten wie Argentinien und Bulgarien. Vor kurzem wurde eine Hisbollah-Zelle in Deutschland aufgedeckt. Er führte die Hisbollah auch in den syrischen Bürgerkrieg und unterstützte den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad bei der Belagerung seiner eigenen Städte und der Tötung syrischer Zivilisten. Er war ein sehr, sehr gefährlicher Mann und einer der größten persönlichen Feinde Israels. Benjamin Netanyahu wiederum war gerade in New York, um eine Rede vor den UNO zu halten. Bestimmten Berichten zufolge wurde dies als Köder benutzt, um Nasrallah in falscher Sicherheit zu wiegen. Und während Nasrallah und einige seiner Männer Netanyahus Rede im Fernsehen verfolgten, soll der Anschlag tatsächlich stattgefunden haben. Benjamin Netanyahu hielt seinerseits in New York eine Rede vor den Vereinten Nationen, um ihnen ein Gefühl falscher Sicherheit zu vermitteln. Während sie die Rede verfolgten, griff Israel sie an.
Ich habe eine Botschaft an die Tyrannen in Teheran. Wenn ihr uns angreift, werden wir euch angreifen. Es gibt keinen Ort. Es gibt keinen Ort im Iran, den der lange Arm Israels nicht erreichen kann. Und das gilt für den gesamten Nahen Osten.
Das war ein Auszug aus Netanyahus Rede. Und man könnte durchaus sagen, dass er diese Drohung an Nasrallah selbst richtete, vielleicht während Nasrallah genau diesen Abschnitt verfolgte. Da die Hisbollah einer der größten Stellvertreter des Irans im Nahen Osten ist, sicherlich einer der am besten finanzierten und bewaffneten, ist die Ermordung des Hisbollah-Führers, nachdem bereits so viele politische und militärische Führer der Organisation von Israel ermordet worden sind, nicht mehr zeitgemäß. Dies kam beim Iran nicht gut an. Und viele Leute waren nervös, in welche Richtung die nächste Phase des Krieges gehen würde. Nun, am Montag beteiligten sich die israelischen Verteidigungskräfte an nachrichtendienstlichen Einsätzen in kleinem Maßstab an der libanesischen Grenze. Und am nächsten Tag begann Israel offiziell seine Bodeninvasion im Libanon, angeblich um die Bedrohung durch die Hisbollah und ihre Gegner im Norden Israels ein für allemal zu beseitigen. Schätzungsweise 60.000 Israelis sind seit Monaten gezwungen, ihre Häuser zu evakuieren, weil die Hisbollah seit Oktober letzten Jahres die Gemeinden im Norden Israels fast ununterbrochen bombardiert hat. Wie weit Israel gehen wird, bleibt abzuwarten. Nach Angaben der IDF soll diese Invasion begrenzt, lokal begrenzt und gezielt sein.
Wenn der libanesische Staat und die Welt die Hisbollah nicht von unserer Grenze vertreiben können, haben wir keine andere Wahl, als es selbst zu tun. Ich möchte das klarstellen. Ein Krieg richtet sich gegen die Hisbollah, nicht gegen die Menschen im Libanon. Wir wollen nicht, dass libanesische Zivilisten zu Schaden kommen. Und wir ergreifen Maßnahmen, um dies zu verhindern. Wir werden nicht zulassen, dass sich der 7. Oktober an irgendeiner unserer Grenzen wiederholt. Wir werden weiterhin alles Notwendige tun, damit israelische Familien in Sicherheit in ihre Häuser zurückkehren können.
Das war der IDF-Sprecher Daniel Hagari, der einige der Pläne für diese libanesische Invasion ankündigte. Aber auch wenn es sich um gezielte Angriffe handelt, wie Sie von Hagari hören konnten, stellt die Hisbollah immer noch eine Bedrohung für Israel dar, auch wenn so viele ihrer Fähigkeiten neutralisiert wurden, nichtig gemacht wurden. Die Hisbollah hat immer noch Zugang zu Tausenden von Geschossen, wie zum Beispiel Präzisionslenkraketen. In den Reihen der Hisbollah gibt es noch immer Zehntausende von Soldaten. Israel ist noch nicht unbedingt aus dem Schneider. Und seit Dienstagabend hat der Iran seinerseits seine Vergeltung für Nasrallahs Tod in Form von fast 200 Präzisionslenkraketen über dem Nahen Osten abgeschossen. Die meisten von ihnen wurden offenbar von den israelischen Raketenabwehrsystemen abgeschossen. Einige entgingen diesen Systemen und in mindestens einem Fall wurde ein Palästinenser im Westjordanland durch Trümmerteile einer vorbeifliegenden Rakete getötet. Wohin dieser zunehmend eskalierende Krieg Israel, die Hisbollah und den Iran führen wird, bleibt also abzuwarten. Aber es gibt ein paar interessante Aspekte dieses Krieges, die eine genauere Betrachtung verdienen. Die Tatsache, dass Israel in der Lage war, Nasrallah zu ermorden und zumindest ein paar Tage lang keine nennenswerte Vergeltung von der Hisbollah zu erhalten. Kombinieren Sie das mit dem berüchtigten Pager-Angriff, den Israel durchgeführt hat, und damit, dass es bereits so viele Hisbollah-Führer ermordet hat. Und obwohl die Hisbollah immer noch über große militärische Fähigkeiten verfügt, scheint sie in diesem Krieg auf jeden Fall einen Rückzieher zu machen. Der Iran hatte ursprünglich erklärt, er werde nicht selbst Vergeltung üben, sondern erwarte, dass die Hisbollah und die anderen Stellvertretergruppen dies tun würden. Der Raketenangriff war zwar eine gesichtswahrende Maßnahme, aber selbst diese war zumindest zahlenmäßig geringer als das Sperrfeuer, das der Iran Israel im April bescherte, als es den Tod eines iranischen Generals rächte, der für den Iran eine weitaus weniger wichtige Person war als Nasrallah. Und Ayatollah Khamenei, der oberste iranische Führer, begab sich nach Bekanntwerden von Nasrallahs Tod in einen sicheren Unterschlupf und signalisierte damit offenbar, dass nicht einmal der Iran selbst und sein Sicherheitsapparat wissen, ob der Mossad und Israels andere Geheimdienste in der Lage sind, den Ayatollah auf seinem eigenen Boden zu ermorden. Und es sieht so aus, als ob die Schrift für die Hisbollah an der Wand hängen würde. Auch hier ist es noch zu früh, um das zu sagen. Die Dinge könnten sich bis zur Ausstrahlung dieser Folge dramatisch ändern, aber das ist die allgemeine Richtung, in die sich die Dinge zu bewegen scheinen. Und das ist für die Posaune aus mehreren Gründen interessant, aber der wichtigste ist eine Prophezeiung in Psalm 83, in der es um eine Gruppe von Nationen im Nahen Osten geht, die sich zusammenschließen, um ein Bündnis zu bilden, damit der Name Israels nicht mehr im Gedächtnis bleibt. Das steht in Vers 4. Unser Chefredakteur, Gerald Fleury, hat schon früher darauf hingewiesen, dass dieses Bündnis dieser bestimmten Völker weder in der biblischen noch in der weltlichen Geschichte jemals zustande gekommen ist, weshalb wir es als eine Prophezeiung betrachten. Und zwar unter vielen anderen verschiedenen Gruppen, die man als die angestammten Völker Jordaniens, der arabischen Golfstaaten Syriens und der Türkei bezeichnen könnte. In Vers 7 werden Gebal und Tyrus erwähnt. Zwei Städte, die heute im Libanon liegen. Und wir erwarten, dass der Libanon Teil dieses Bündnisses sein wird. Und in Vers 8 ist von Assur die Rede oder von den Stammvölkern der Deutschen. Und Herr Fleury hat darauf hingewiesen, dass die Deutschen die Macht hinter diesem Bündnis sind. Im Grunde diejenige, die alles organisiert, diejenige, um die sich dieses Bündnis dreht. Man verbindet das mit Prophezeiungen wie in Daniel 11, in denen von einem deutsch geführten Europa die Rede ist, das unter dem prophetischen Namen der König des Nordens mit einem König des Südens zusammenstößt, den Herr Fleury mit dem Iran identifiziert hat. Und wir sehen das Bündnis aus Psalm 83 als eine Gruppe von arabischen Ländern, Ländern des Nahen Ostens, die sich in der einen oder anderen Form gegen den Iran verbünden. Der Libanon, oder genauer gesagt die Hisbollah, die den Libanon kontrolliert, ist bei weitem einer der wichtigsten Stellvertreter des Iran. Aufgrund von Psalm 83 erwarten wir jedoch, dass sich der Libanon vom Iran abspaltet und sich dem eher pro-westlichen Lager anschließt, wenn man es so nennen kann, dem europäischen Lager. Und obwohl die Einzelheiten, wie dies geschehen wird, derzeit noch im Dunkeln liegen, ist die wahrscheinlichste und logischste Erwartung, die wir haben können, dass die Hisbollah irgendwie aus dem Libanon entwurzelt wird. Wie sich dies im kommenden Krieg auswirken wird, bleibt abzuwarten, aber es ist sicherlich eine Eskalation des, sagen wir, normalen Konflikts, den Israel und die Hisbollah führen. Und es sieht so aus, als ob, wie auch immer sich der Staub legt, die Hisbollah sehr wohl aus Beirut vertrieben werden könnte. Das bleibt wieder abzuwarten. Aber angesichts der Schwäche der Hisbollah und der Entschlossenheit Israels, gegen die Hisbollah vorzugehen, ist dies eine sehr gute Gelegenheit für andere Feinde der Terrorgruppe, dies auszunutzen oder sogar die Terrorgruppe selbst aufzulösen. Und wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, um eine bessere Perspektive auf das zu bekommen, was vor sich geht, während der Krieg sich hinzieht und neue Wendungen nimmt, haben wir einen Trendartikel auf unserer Website mit dem Titel »Warum die Posaune eine Allianz zwischen arabischen Nationen und Europa beobachtet«, der Ihnen einen allgemeinen prophetischen Überblick geben kann. Das ist wichtig, um diesen Krieg mit Israel und der Hisbollah und anderen Terrorgruppen im Auge zu behalten, der sich weiterentwickelt. Eine andere Geschichte, die ich erwähnen möchte, ist, dass die Vereinigten Staaten und der Irak am Freitag, dem Tag der Ermordung Nasrallahs, eine gemeinsame Erklärung abgaben, in der sie ankündigten, dass die USA ihre militärischen Positionen gegenüber dem Irak ändern würden. Von amerikanischer Seite heißt es, es handele sich nicht um einen Rückzug, sondern nur um eine Neubewertung der Truppenstandorte und so weiter. Aus dem Text der gemeinsamen Erklärung geht jedoch hervor, dass dies zumindest in Richtung eines Rückzugs geht, der möglicherweise sogar als ein solcher in der Zukunft interpretiert werden könnte. In der Erklärung heißt es, dass die militärische Mission der Koalition im Irak in den nächsten 12 Monaten, spätestens jedoch Ende September 2025, abgeschlossen sein wird. Und weiter unten heißt es, dass die militärische Mission der Koalition in Syrien von einer Plattform aus, die von der höheren Militärkommission festgelegt wurde, bis September 2026 fortgesetzt wird. Syrien ist eine Satellitenmission der Mission im Irak. Wenn man die gesamte Erklärung liest, gibt es ein wenig Spielraum für die Vereinigten Staaten, einige Truppen zu behalten. Den Quellen der New York Times zufolge könnten die USA eine Handvoll Truppen in irakisch-Kurdistan behalten. Aber wenn man bedenkt, was wir mit der Regierung Joe Biden in Bezug auf Afghanistan und einige andere Unternehmungen im Nahen Osten erlebt haben, wäre es nicht allzu schwer, dies als die Blaupause für einen vollständigen Rückzug aus dem Irak zu sehen. Zurzeit sind die größten Akteure im Irak die Volksmobilisierungseinheiten, auch bekannt als der Islamische Widerstand im Irak. Dabei handelt es sich um eine Gruppe von schiitischen Milizen, die vom Iran unterstützt werden und in unterschiedlichem Maße von der Regierung legitimiert und in das offizielle irakische Militär eingegliedert sind. Diese greifen immer noch amerikanische Ziele im Irak an. Sie greifen immer noch israelische Ziele in Solidarität mit der Hisbollah und der Hamas an. Und ich kenne die genauen Einzelheiten der Vorbereitung dieser Erklärung nicht. Soweit wir wissen, wurden die USA von der Ermordung Nasrallahs ein wenig überrumpelt. Aber die Tatsache, dass dies mit Israels Eskalation des Krieges gegen die Hisbollah zusammenfiel, dass die USA den Irak in der einen oder anderen Form verlassen und den Irak faktisch an iranische Stellvertreter ausliefern, ist meiner Meinung nach ein sehr aufschlussreiches Zeichen dafür, wie die USA zum Terrorkrieg des Irans und zum Krieg Israels gegen den Iran und seine Stellvertreter stehen und was wir in Zukunft erwarten können. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, finden Sie in unserer Februar-Ausgabe dieses Jahres einen Artikel mit dem Titel »Er hatte Recht mit dem Irak«.
Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg hat eine rechtsextreme Partei die Wahlen in Österreich gewonnen. Die Freiheitliche Partei Österreichs, angeführt von Herbert Kickl, erhielt 28% der Stimmen, knapp vor der rechtskonservativen Volkspartei, die 26% der Stimmen erhielt. Kickls FPÖ hat ein ziemlich beunruhigendes Erbe. Sie wurde 1956 gegründet und ihre ersten beiden Vorsitzenden waren ehemalige SS-Offiziere. Einer ihrer prominentesten Führer in der Neuzeit, Hans Christian Strache, wurde 1989 in Deutschland verhaftet, weil er an einer Neonazi-Kundgebung teilgenommen hatte und dabei fotografiert wurde, wie er mit Waffen neben anderen Neonazis posierte. Ihr derzeitiger Anführer, Herbert Kickl, möchte als Volkskanzler bekannt sein, ein Begriff, der 1941 in das deutsche Wörterbuch aufgenommen und als Bezeichnung für Hitler definiert wurde, um die Verbundenheit zwischen dem Volk und dem Führer auszudrücken. Sie sehen also, was er damit bezweckt. Gleichzeitig will er damit sagen, dass ich nicht versuche, an Hitler zu appellieren, sondern dass ich einfach als Volkskanzler bekannt sein möchte. Das ist ein ziemlich allgemeiner Begriff. Er gibt Ihnen ein gewisses Maß an plausibler Bestreitbarkeit, während Sie gleichzeitig einen Begriff verwenden, der eine lange Tradition hat und mit Adolf Hitler in Verbindung gebracht wird. Diese beiden Parteien, die Freiheitliche Partei Österreichs, diese Partei der harten Rechten und die Mitte-Rechtspartei, könnten also eine Koalition bilden. Das haben sie schon einmal getan. Das Besondere diesmal ist jedoch, dass die Rechtsextremen das Sagen haben werden. Sie wäre der führende Partner. Das haben wir noch nie erlebt. Die etablierten Parteien sind daran nicht sehr interessiert. Sie sind nicht sehr scharf darauf, Kickl als Kanzler zu stärken. Wenn sie jedoch in die andere Richtung gehen und einen Deal mit ein paar linken Parteien eingehen, um Kickl von der Macht fernzuhalten, wird ihnen das auf lange Sicht wahrscheinlich schaden. Die Menschen werden es nicht gut finden, dass sie die Linken stärken, nur um die extreme Rechte nicht zu stärken. Sie werden wahrscheinlich Probleme bekommen. Egal welchen Weg sie einschlagen, sie werden Wähler verlieren. Ob sie nun die Rechtsextremen an die Macht bringen oder ob sie die Rechtsextremen an der Macht hindern. Es scheint ziemlich wahrscheinlich, dass die Unterstützung für Kickl nur noch wachsen könnte. Es könnte etwas Ähnliches passieren wie in den Niederlanden, wo die Partei von Geert Wilder den ersten Platz belegte, er aber nicht Premierminister wurde. Stattdessen wurde eine Art Nichtperson zum Ministerpräsidenten ernannt, die Dinge am Laufen hält und in einer Koalition verhandeln wird. In dieser Woche gab es Gerüchte, dass diese Koalition zerbrechen könnte, da Geert Wilders mit seinem Rücktritt drohte. Das ist also eine Möglichkeit für die Zukunft Österreichs, aber keine besonders attraktive, da bin ich mir sicher. Wir haben schon so viele Premieren erlebt. Wir haben den ersten Sieg der Rechtsextremen bei den deutschen Landtagswahlen erlebt. Wir haben die erste französische Regierung gesehen, die mit Hilfe der extremen Rechten regiert wurde. Wohin wird dieser Trend führen? Nun, es ist wirklich wichtig, diesen Trend zu beobachten, denn wir haben diesen Trend des Aufstiegs von Parteien, die eine Verbindung zu Adolf Hitler und der faschistischen Bewegung in Italien während des Zweiten Weltkriegs haben, sehr genau vorhergesagt, denn er kommt direkt aus der Bibel, aus Offenbarung Kapitel 17. Und dieses Kapitel, auf das wir in dieser Sendung so oft zurückkommen, ist entscheidend für das Verständnis Europas. Es beschreibt dieses Tier, das 7 Köpfe hat. Es ist also ein Tier in der biblischen Symbolik, es ist ein Reich. Es hat 7 Köpfe. Es erhebt sich und fällt. In Offenbarung 17 und Vers 10 heißt es, dass es 7 Könige gibt, von denen 5 gefallen sind. Das sind also 5 in der Vergangenheit. Einer ist gefallen, der andere ist noch nicht gekommen. Sie sind also aufeinander folgend. Sie kommen einer nach dem anderen. 5 sind in der Vergangenheit. Wenn diese Prophezeiung offenbart wird, ist eine bereits auf der Bildfläche erschienen, die andere wird noch kommen. Wo auf der Welt gibt es also ein Reich, das aufsteigt und wieder fällt und in dem ständig Menschen versuchen, es wieder auferstehen zu lassen? Dieses Reich aus Offenbarung 17 wird in der biblischen Symbolik ebenfalls von einer Frau oder einer Kirche angeführt. Und noch einmal, wo sieht man ein Reich, das von einer Kirche geführt wird? Nun, das gibt es nur in Europa und auch nur im Heiligen Römischen Reich. Aber jedes Reich ist eine Auferstehung von dem, was vorher war. Und deshalb ist es so bedeutsam, dass diese Parteien, die mit dem Dritten Reich verbunden sind, wieder auferstehen. So führt Giorgia Meloni in Italien eine Partei an, die 1946 von Mussolini-Anhängern gegründet wurde. Seitdem gab es einige Umbenennungen und Ähnliches, aber das sind im Wesentlichen die Wurzeln ihrer Partei. Jetzt sehen wir in Österreich eine Partei, die Wahlen gewinnen, die von 2 SS-Offizieren gegründet wurde. In Frankreich ist es eine rechtsextreme Partei, die die Regierung unterstützt. Sie wurde gegründet, um die italienische soziale Bewegung zu kopieren, die der Vorläufer von Giorgia Melonis Partei war, um die von Mussolini gegründete Gruppe zu kopieren. Alle diese Parteien, die Europa plötzlich zu dominieren beginnen, haben also Verbindungen, die bis zum Zweiten Weltkrieg zurückreichen. Sie haben alle versucht, sich zu mäßigen, ihr Image zu mäßigen. Das hat sich für viele Menschen als ein ziemliches Dilemma erwiesen. Die etablierten Parteien werden sich nicht mit der Migration auseinandersetzen. Sie haben alle möglichen wirtschaftlichen Probleme verursacht. Es gibt eine Menge Probleme mit den etablierten Parteien. Und diese Parteien mit diesen Wurzeln haben sich, zumindest äußerlich, von diesen Wurzeln entfernt. Wie viel davon ist oberflächlich? Wie viel davon ist echt? Das ist eine Frage, die sich viele Menschen stellen, wenn sie zur Wahl gehen. Aus unserer Sicht ist jedoch am wichtigsten, dass dies alles mit der früheren Wiederauferstehung des Heiligen Römischen Reiches zusammenhängt. Was wir sehen, ist die letzte Auferstehung des Heiligen Römischen Reiches, das wieder aufersteht. Es wird vor unseren Augen wiedererweckt. Und diese Parteien sind nur ein kleiner Teil davon. Sie sind nicht der einzige Teil. Politico hat diese Woche einen Artikel veröffentlicht, in dem es heißt, Europa habe einen Verteidigungskommissar. Europa hat einen Führer, wenn es um Militär und Verteidigung geht. Es ist der Vorstandsvorsitzende von Rheinmetall. Der Chef dieses deutschen Verteidigungsunternehmens ist also de facto der Anführer des europäischen Militärs. Das ist etwas anderes, worüber wir gesprochen haben. 1944 trafen sich mehrere hochrangige Nazis mit deutschen Unternehmen und vereinbarten einen Plan, um der Nazi-Partei zu helfen, in den Untergrund zu gehen und wieder aufzutauchen. Und Rheinmetall saß an diesem Tisch, mit am Tisch. Und jetzt sind sie praktisch der Anführer der europäischen Verteidigung? Ich meine, das sollte uns veranlassen, zumindest ein paar Fragen zu stellen. Das ist ein weiterer Aspekt dieser aufsteigenden Bestie. Dies sind alles verschiedene Aspekte, verschiedene Anzeichen dafür, dass dieses Heilige Römische Reich vor unseren Augen wieder aufersteht. Dies ist also ein wichtiger Trend, den wir beobachten müssen. Unser kostenloses Buch, Das Heilige Römische Reich in der Prophezeiung, ist für das Verständnis dieser Entwicklungen absolut unerlässlich. Wir schicken es Ihnen sehr gerne zu. Wir haben auch einen Artikel von Josue Michels zu diesem Thema, den wir in die Sendungsnotizen aufnehmen können und der Ihnen ein großartiges Update zu den österreichischen Wahlen gibt. Aber es gibt noch ein paar weitere wichtige Nachrichten aus Europa, die ich kurz ansprechen möchte. Zum einen hat Frankreichs neuer Premierminister Michel Barnier am 1. Oktober seine erste Rede vor der Nationalversammlung gehalten. Und seine erste Priorität ist die Schuldenfrage. Er sagte, das Damoklesschwert, das über uns hängt, sind unsere kolossalen Finanzschulden. Er hat ein unglaublich radikales Programm vorgelegt. Radikal in Bezug auf das, was er erreichen will, nämlich durch Steuererhöhungen eine Menge mehr Geld einzunehmen und durch Steuersenkungen eine Menge Geld auszugeben. Das Problem ist, dass es niemandem wirklich gefällt. Und die französische Nationalversammlung ist sehr gespalten. Kann sich die Nation hinter diese Art von harten Maßnahmen stellen, die notwendig sind, um die Finanzen zu sanieren? Es sieht wirklich nicht danach aus. Und wenn es um Frankreich geht, ist das so etwas wie ein Déjà-vu-Moment. Wenn man an die französische Revolution zurückdenkt, gab es eine ziemlich ähnliche Situation, in der jeder wusste, dass die Schulden ein Problem waren, aber niemand konnte sich darauf einigen, wie man damit umgehen sollte. Die Finanzminister kamen und schlugen radikale Änderungen vor, die dann abgelehnt wurden, und das Parlament setzte die geforderten Maßnahmen nicht um. Damals war die Lage viel verzweifelter. Aber was passiert, wenn man eine globale Bankenkrise hat? Was passiert, wenn etwas mit dem US-Finanzsystem in Gang kommt? Frankreich könnte sehr schnell in sehr heißem Wasser sitzen. Dieser Finanztrend und der Umgang mit den Schulden und die Aufrechterhaltung der Wirtschaft werden eine wichtige Rolle bei der Umgestaltung Europas und beim Aufstieg dieser Friedensmacht spielen und bei dem starken Mann, der sie an die Macht bringt. Behalten Sie diese Geschichte also im Auge. Und dann will Deutschland wieder mit Putin reden. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz möchte die Gespräche mit Wladimir Putin wieder aufnehmen. Kein anderer westlicher Staatschef spricht mit ihm, aber Scholz will es. In den Meinungsumfragen wird er damit ziemlich stark unter Druck gesetzt, denn in Deutschland gibt es viele, die die Gespräche mit Putin wieder aufnehmen wollen. Das ist ein Thema, das die Linke und die Rechte eint. Die Wirtschaft möchte weiterhin mit Wladimir Putin Geschäfte machen. Die deutsche Industrie ist eng mit Russland verbunden und die Linken, die während des Kalten Krieges den Kommunismus befürworteten, haben immer eine Politik der Entspannung des Friedens mit Russland verfolgt. Beobachten Sie also diese deutsch-russischen Beziehungen genau. Die aufstrebende Supermacht wird sich auf die Seite Russlands gegen die Vereinigten Staaten stellen. Und ich glaube, dass Deutschland hinter den Kulissen bereits auf der Seite Russlands steht. Aber wenn Scholz darüber spricht, dann werden Sie das vielleicht bald öffentlich tun. Und eine letzte Meldung. Großbritannien wird ein weiteres wichtiges Seegebiet aufgeben. Das gab das britische Außenministerium gestern bekannt. Es wird die Chagos-Inseln an Mauritius abtreten. Der Militärstützpunkt Diego Garcia ist ein wichtiger Militärstützpunkt, der mit den Vereinigten Staaten geteilt wird. Sie wird im Rahmen dieses Abkommens unter britischer und amerikanischer Kontrolle bleiben. Großbritannien hat diese Inseln 1814 im Vertrag von Paris, dem Friedensvertrag nach der Niederlage von Napoleon Bonaparte, erhalten. Ich meine, für mich heißt das, sie gehören uns, fair und anständig. Wir haben der Welt einen großen Gefallen getan, indem wir Napoleon Bonaparte besiegt haben. Ich denke, ein paar Inseln sind das Mindeste, was die Welt tun kann, um uns zu danken. Ich denke auch, dass wir, nachdem wir Napoleon Bonaparte besiegt hatten, sofort die Kontrolle über die Weltmeere nutzten, um den weltweiten Sklavenhandel zu unterbinden. Und das war eine gewaltige Kraft für das Gute. Deshalb finde ich es lächerlich, sich darüber zu beschweren, dass Großbritannien diese Inseln behalten hat. Jedenfalls wurden sie von der britischen Kolonie Mauritius ausverwaltet. Großbritannien gab Mauritius 1968 seine Unabhängigkeit. Wir zahlten ihnen umgerechnet etwa 40 Millionen Dollar, damit wir die Chagos-Inseln behalten konnten. Wir gaben ihnen also ihre Unabhängigkeit und bezahlten sie für die Inseln. Das geschah zum Teil als Ausgleich dafür, dass die 1500 Einwohner der Insel wegzogen, um Platz für diese wichtige Militärbasis zu schaffen. Und dann, 1966, hatten wir ein Abkommen mit den Vereinigten Staaten unterzeichnet, das es den Amerikanern erlaubte, die Basis zu nutzen, und sie war entscheidend für den Krieg gegen den Terror, für die Invasionen im Irak und in Afghanistan. Es ist ein unsinkbarer Flugzeugträger vor der Küste des Nahen Ostens. Er ist wirklich wichtig. 2019 hat der Internationale Gerichtshof, der, ehrlich gesagt, ein Witz ist, eine unverbindliche Resolution veröffentlicht, in der es heißt, dass Großbritannien ihn zu Unrecht behalten hat. Und jetzt haben wir nachgegeben. Wir werden dieses wichtige Seetor aufgeben. Theoretisch wird die Basis dort bleiben. Aber wie viele Seetore wie dieses haben wir schon gesehen, die Stück für Stück entfernt wurden? Es würde mich nicht überraschen, wenn der Stützpunkt folgen würde, aber dieser Verlust von Seetoren ist kritisch, weil er die Fähigkeit beeinträchtigt, Macht in der ganzen Welt zu projizieren. Aber mehr noch, es ist etwas, das so spezifisch auf die biblische Prophezeiung hinweist und darauf, dass Gott seine Prophezeiung durch Menschen offenbart. Herbert W. Armstrong sprach also ganz konkret über Seetore und darüber, dass Großbritannien und Amerika sie verlieren würden. Wir haben ein ganzes Kapitel in unserem kostenlosen Buch »Er hatte Recht« mit dem Titel »Wachablösung«, das darüber spricht. Und dies ist eine weitere sehr spezifische biblische Prophezeiung, die sich erfüllt hat. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück mit einem unserer anderen Diskussionsteilnehmer.
Die Weichen für den größten Aufruhr in der Geschichte der Vereinigten Staaten sind gestellt. Millionen von illegalen Einwanderern strömen über die Grenze. Amerikas Städte werden von der Kriminalität überschwemmt. Amerika führt zwei Kriege auf verschiedenen Schauplätzen der Welt. Und in etwas mehr als einem Monat stehen wir vor einer sehr kontroversen Präsidentschaftswahl, bei der es sogar zu gewalttätigen Ausschreitungen und Protesten kommen könnte. Und als wäre das alles nicht schon schlimm genug, steht das Land auch noch kurz vor dem Bankrott. Die Staatsverschuldung beträgt über 35 Billionen Dollar. Die Regierung druckt weiterhin Geld und macht jedes Jahr Defizite in Höhe von 1 Billion Dollar. Die Inflation ist seit dem Amtsantritt von Joe Biden um 20% gestiegen. Und in dieser Zahl ist der Wohnungsbau noch nicht enthalten. Die Immobilienpreise sind um weitere 46% gestiegen, was bedeutet, dass dies die schlimmste Inflation in der Geschichte der Vereinigten Staaten sein könnte, wenn man die Immobilienpreise mit einbeziehen würde. Die Menschen geben also 8 Dutzend für 1 Dutzend Eier aus und die Budgets werden im ganzen Land knapper. In diesem Umfeld hat sich einer der populärsten Finanzberater Amerikas, Dave Ramsey, der seine Finanzberatung auf die Gesetze aus dem Buch der Sprüche in der Bibel stützt, an beide Präsidentschaftskandidaten gewandt, um über den Weg nach vorn und darüber zu sprechen, was Amerika in naher Zukunft erwarten kann. Die Harris-Kampagne hat, wahrscheinlich vorhersehbar, noch nicht auf Ramseys Angebot geantwortet. Aber der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump nutzte die Gelegenheit, sich mit Dave Ramsey zusammenzusetzen und über einige der wirtschaftlichen Themen zu sprechen, die den Durchschnittsamerikanern am meisten Sorgen bereiten.
Wir spielen Ihnen hier die ersten 3 Minuten des 30-minütigen Interviews vor.
Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich mit uns zusammenzusetzen.
Ich danke Ihnen. Schön, bei Ihnen zu sein.
Wie Sie wissen, machen wir eine Sendung, die Ramsay Show, und sprechen jeden Tag mit ganz normalen Leuten, die meistens mit finanziellen Problemen anrufen, manchmal auch mit finanziellen Erfolgen, mit Dingen, die wir ihnen beigebracht haben, mit den grundlegenden Dingen des gesunden Menschenverstands einer Großmutter. Und das Publikum, das sich das hier anschaut, macht sich über viele Dinge keine Sorgen, aber sie machen sich Sorgen über Eier für $8, Benzin für $5, Zinssätze von 7% und ein Haus, das sie sich nicht leisten können, weil die Löhne nicht so schnell steigen wie die Hauspreise. Diese Inflation ist eine große Sache. In den ersten 90 Tagen sind also die Maßnahmen, die Sie nach Ihrer Wahl ergreifen, um die Wirtschaft zu verändern, von großer Bedeutung. Was werden Sie in dieser Hinsicht als erstes tun?
Was die Inflation angeht, haben Sie recht. Es ist fast eine Inflation der Wirtschaft, wenn Sie es genau wissen wollen. Denn die Menschen werden wie noch nie zuvor ausgeplündert. Ich glaube, es ist die höchste Inflation, die wir je hatten. Man sagt, es ist die höchste seit 48 Jahren. Ich glaube, es ist die höchste aller Zeiten. Ein derartiges Chaos hat es noch nie gegeben. Und das liegt daran, was Sie mit Energie gemacht haben. Dann haben Sie es mit den Ausgaben getoppt, mit dem Geld. Diese Billionen und Billionen von Dollar, die Sie nicht brauchen, werden einfach verschwendet. Aber als erstes muss die Energie gesenkt werden. Wenn man die Energie senkt, werden andere Dinge folgen. Interessanterweise werden sogar die Zinssätze der Energie folgen, weil sie die Wirtschaft und die Inflation entlasten werden. Und wir werden auf einem Niveau bohren, das wir seit, sagen wir, 4 oder 5 Jahren nicht mehr gesehen haben. Aber mehr noch, wir wären zu diesem Zeitpunkt schon so dominant gewesen. Wenn Sie sich daran erinnern, dass zu Beginn dieser wirklich gescheiterten Regierung, in der wir uns gerade befinden, die Energie abgestellt wurde. Sie haben alles abgestellt, was ich hatte.
Wenn man also die Keystone-Linie wieder einschaltet, die Drill-Baby-Drill-Linie.
Es heißt Bohren-Baby-Bohren. Ich würde gerne eine andere Zeile verwenden, aber es gibt keine Zeile, die besser ist. Und wir werden Bohren-Baby-Bohren. Aber die Tatsache, dass Sie es abgestellt haben und dann die Energie, wenn man sich die allererste Zeit Ihrer Regierung ansieht, gingen die Zahlen durch die Decke, die Energiezahlen, die Inflation wurde verursacht. Und dann gingen sie zurück zu Trump, wo sie versuchten, es auszugleichen, und es blieb schlecht im Gegensatz zu schrecklich. Und es war wirklich schlimm. Und die Energie war sehr teuer, aber nicht so teuer, wie sie hätte sein können. Sie sind also zu Trump-ähnlichen Dingen zurückgekehrt, aber wir wären jetzt 3 bis 4 Mal mehr. Wir hätten die ganze Welt in Sachen Energie dominiert. Wir haben mehr als jeder andere, wie Sie mich haben sagen hören. Aber wie Sie auch wissen, haben wir, ich nenne es flüssiges Gold. Wir haben mehr flüssiges Gold unter unseren Füßen als irgendjemand sonst. Und zwar bei weitem. Wir hätten dominiert. Wir hätten uns um Europa gekümmert. Wir hätten uns um alles gekümmert. Wissen Sie, Anwar in Alaska ist der größte Fund auf der Welt. Er könnte so groß sein wie Saudi-Arabien. Ronald Reagan konnte ihn nicht bekommen. Ich habe ihn bekommen. Es war fertig, bereit zum Start. Und als diese Leute kamen, schalteten sie es ab. Niemand konnte es glauben.
Sie haben also gerade gehört, wie Donald Trump und Dave Ramsey darüber sprachen, was in der Wirtschaft in Zukunft zu erwarten ist. Und wir haben eine Menge positiver Dinge gehört. Im Laufe dieses Interviews mit Donald Trump versprach er, mit den Bohrungen in Alaska zu beginnen. Er versprach, die Keystone Pipeline zu eröffnen. Er versprach, eine Reihe von Maßnahmen zu ergreifen, um Amerika zu einer Energieexport-Supermacht zu machen, was die Preise auf breiter Front senken wird. Es wird die Preise senken, mit denen Sie Ihr Auto volltanken. Das wird auch die Preise senken, die die Fahrer von Sattelschleppern zahlen müssen, um ihre Sattelschlepper zu betanken. Und da Sattelschlepper die meisten Waren transportieren, die in Lebensmittelgeschäfte geliefert werden, werden auch diese Waren billiger. Es ist also wirklich ein kluger Schachzug von Trump, die Preise zu senken. In dem Interview sprach er auch über die Senkung der Steuerlast für den Durchschnittsamerikaner und die Einführung von Zöllen auf ausländische Waren, um Arbeitsplätze zurück nach Amerika zu bringen. Das wird es den Amerikanern ermöglichen, mehr von ihrem Gehalt zu behalten, mehr gut bezahlte Arbeitsplätze nach Amerika zu bringen, sodass die Gehälter in Amerika steigen werden und die Energiekosten zu senken, sodass die Preise sinken werden. Doch all diese Themen, die Trump angesprochen hat, sind zwar gut für Amerika, betreffen aber etwas, das wir als nicht monetäre Inflation bezeichnen.
Das ist die Art von Inflation, die dadurch entsteht, dass man aufhört, Öl zu bohren, der Ölpreis steigt und damit auch der Preis für alles andere. Wenn man also mehr Öl bohren kann, senkt man die Preise, indem man die Energiekosten senkt. Das hat aber nichts mit der Geldpolitik zu tun. Die monetäre Inflation ist die Tatsache, dass die Regierung Billionen von Dollar druckt und die Währung abwertet. Und das ist eine der größten Bedrohungen für Amerika und etwas, worüber sich die Menschen auf der ganzen Welt Sorgen machen sollten. Denn nicht einmal Donald Trump schenkt diesem Thema die Aufmerksamkeit, die es verdient. Sein Plan, nach mehr Öl zu bohren, ist großartig. Sein Plan, sich für Zölle einzusetzen, ist großartig. Sein Plan, die Steuerlast zu senken, ist großartig. All diese Dinge werden den amerikanischen Verbrauchern helfen. Aber solange sie keinen ausgeglichenen Bundeshaushalt haben und kein Geld mehr drucken, wird der Wert der amerikanischen Währung sinken. Für jeden Dollar, den sie drucken, ist jeder bestehende Dollar weniger wert. Die Tatsache, dass ein Drittel der derzeit existierenden Dollars seit der Covid-Pandemie gedruckt wurden und viele davon, als Donald Trump noch im Weißen Haus war. Dies ist also ein Thema, bei dem sowohl Trump als auch Harris eine Art blinden Fleck haben. Es geht hier nicht nur um Energie, sondern darum, Billionen von Dollar zu drucken. Solange die Regierung damit nicht aufhört, wird es weiterhin Inflationsprobleme geben, die sich nicht nur auf Amerika, sondern auf die ganze Welt auswirken werden. Die Amerikaner sind wirklich besorgt darüber, weil sie Schwierigkeiten haben, Lebensmittel zu kaufen. Aber auch die Menschen auf der ganzen Welt, in Deutschland, Japan und Taiwan, sollten darüber besorgt sein. Denn wenn Amerika in den nächsten 10 Jahren weiterhin Defizite macht, wird es an einen kleinen Punkt kommen, an dem es sich nicht mehr leisten kann, sein Militär zu finanzieren, weil die Zinsen für die Bundesschulden der größte Haushaltsposten sein werden. Dave Ramsey hat in diesem Interview Trump reden lassen, weil er wollte, dass Trump dem amerikanischen Volk seinen Plan vorstellt. Und Trump hat einige gute Argumente in Bezug auf das Thema Geld vorgebracht. Aber in anderen Interviews, in denen Dave Ramsey die finanziellen Ratschläge gibt, sagt er, dass es 5 Gesetze gibt, die den finanziellen Erfolg bestimmen, egal ob man eine Person oder eine Nation ist. Führen Sie einen schriftlichen Haushaltsplan, leben Sie von weniger, als Sie verdienen, machen Sie keine Schulden, investieren Sie das, was Sie sparen, klug und gehen Sie großzügig mit Ihrem Vermögen um. Ob Sie nun eine Privatperson oder die Vereinigten Staaten von Amerika sind, dies sind die 5 Gesetze, die direkt aus der Bibel stammen und den finanziellen Erfolg bestimmen. Amerika hat, unabhängig davon, was es mit den Ölbohrungen macht, ein festgeschriebenes Budget, aber sie leben nicht von weniger, als sie einnehmen. Die Regierung gibt mehr aus, als sie einnimmt. Sie kommt nicht aus den Schulden heraus. Sie kann nicht sparen, weil sie die Schulden nicht los wird. Und sie kann nicht wirklich großzügig sein, weil all diese Hilfspakete, die wir der Ukraine und anderen Ländern geben, geliehenes Geld sind. Wir haben eigentlich keinen Reichtum gespart, den wir geben könnten. Und wenn ein Anrufer in Dave Ramseys Show anruft und gegen 4 dieser 5 Gesetze verstößt, wissen Sie, dass er auf den Bankrott zusteuert. Amerika bricht 4 dieser 5 Gesetze und steuert ebenfalls auf den Bankrott zu. Das ist der Grund, warum Salomo sagte, dass der Kreditnehmer der Diener des Kreditgebers ist. Und warum Moses prophezeite, dass in der Endzeit die Nachkommen Israels, wenn sie sich von Gottes Gesetz abwenden würden, und einer der Flüche dafür, wie sie sagten, der Fremde würde ihnen etwas leihen, aber sie würden dem Fremden nichts leihen. Wenn also jemand dir etwas leiht und du ihm nichts leihst, bist du verschuldet. Und diese Prophezeiung, die eigentlich auch in dem 3. Mose 26 und dem 5. Mose 28 steht, unterstreicht die Tatsache, dass es diese Schulden sein werden, die den Fremden dazu bringen werden, sich sehr hoch über dich zu erheben. Die Reichen herrschen über die Armen. Diese ausländischen Nationen wie China, die Amerika Kredite gewähren, werden in der Weltrangliste höher aufsteigen als Amerika, weil sie diese grundlegenden Finanzgesetze verletzen. Donald Trumps Plan, die Energiekosten zu senken und vielleicht die Löhne wieder zu erhöhen und die Steuerlast zu senken, mag ihnen persönlich helfen. Aber dieser Plan wird Amerika, der Bundesregierung, nicht helfen, auf dem Pfad des finanziellen Erfolgs zurückzukehren, solange die Regierung nicht anfängt, ausgeglichene Haushalte zu führen. Deshalb können wir einen Artikel unseres Chefredakteurs Joel Hilliker in die Sendung aufnehmen, in dem es heißt, die Staatsverschuldung ist Amerikas größte nationale Sicherheitskrise. Denn es ist wirklich diese Staatsschuldenkrise, die Amerika so weit schwächen wird, dass fremde Nationen schließlich in die Vereinigten Staaten eindringen und die Menschen hier buchstäblich beherrschen können. Im Moment haben diese Nationen nicht die Macht, das amerikanische Militär zu besiegen, aber Amerikas Schuldenkrise wird diese Realität sehr schnell nivellieren. Das ist also die wichtigste Geschichte in den amerikanischen Nachrichten, die ich Ihnen diese Woche bringen wollte. Ich empfehle Ihnen allen, sich das vollständige 30-minütige Interview zwischen Donald Trump und Dave Ramsey anzuhören. Wir konnten Ihnen hier nur eine 3-minütige Vorschau geben. Es gibt auch einige andere große Geschichten in den amerikanischen Nachrichten diese Woche. Mindestens 119 Menschen kamen bei dem Hurrikan Helene ums Leben, der über den Südosten der Vereinigten Staaten hinwegfegte, was zeigt, welche Art von Zerstörung Naturkatastrophen anrichten können. Sie sind ein weiterer Fluch, den Gott über die Völker schickt, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Es stimmt auch, dass die Hafenarbeiter an der gesamten Ostküste in dieser Woche gestreikt haben, was den internationalen Schiffsverkehr in Amerika zumindest vorübergehend um die Hälfte reduziert hat. Auch das könnte die Preise in den Lebensmittelläden in die Höhe treiben und es noch wichtiger machen, für Notfälle zu sparen. Und der letzte Punkt ist, dass während all diese lähmenden finanziellen Probleme Amerika heimsuchen, der Abgeordnete Matt Gaetz gewarnt hat, dass es immer noch mindestens 5 Attentäterteams in den Vereinigten Staaten gibt, die aktiv Jagd auf Präsident Donald Trump machen. Eine Art von Teams, die wirklich versuchen, das Chaos, über das wir zu Beginn dieses Abschnitts gesprochen haben, zu vergrößern und Amerika in bürgerkriegsähnliche Zustände zu bringen. Wenn man diese politische Gewalt mit den wirtschaftlichen Problemen kombiniert, unter denen die Nation bereits leidet.
Russland hat die ukrainische Stadt Wolodar eingenommen. Russland hatte 2,5 Jahre lang um die Einnahme dieser Stadt in der Ostukraine gekämpft. Mehr als 800 visuell bestätigte russische Militärfahrzeuge gingen bei dieser Schlacht verloren und tausende russischer Soldaten wurden getötet. Aber es hat sich für Präsident Wladimir Putin gelohnt. Seine Truppen übernahmen am Dienstag die Kontrolle über dieses Dorf und hissten dort die russische Flagge. Und sie haben auch die sowjetische Flagge gehisst, was interessant war, die alte Flagge der Sowjetunion zu sehen. Und ich denke, es macht Sinn, diese Flagge zu sehen, denn Putins Hauptziel ist es, trotz des Unsinns, den er über Nazis oder Biolabore erzählt, die Sowjetunion wieder aufzubauen, das Land, das während der Sowjetära unter russischer Kontrolle war, gewaltsam unter seine Kontrolle zu bringen. Die sowjetische Flagge, die über den Ruinen von Wolodar gehisst wurde, war ein angemessenes Symbol dafür. Und das ist eine große Nachricht innerhalb Russlands. Die Einnahme von Wolodar wird in den dortigen Medien fast so dargestellt, als hätte die Sowjetunion die Schlacht um Berlin gewonnen. Aber das ist nicht der Fall. In Wirklichkeit hat Russland, wie gesagt, 2,5 Jahre dafür gebraucht und es handelt sich nur um ein Dorf inmitten von Ackerland. Und die Russen haben viele Tausende von Soldaten verloren, um es einzunehmen. Sie haben sogar mehr verloren als die Vorkriegsbevölkerung von Wolodar, die 14.000 betrug. Dies war also nicht die Schlacht von Berlin. Und sie kam den Russen außerordentlich teuer zu stehen. Dennoch stellt dieser Sieg eine der ersten nennenswerten Veränderungen an der Kriegsfront seit geraumer Zeit dar. Und er beschert Putin einen Triumph, auf den er und seine Propagandisten das russische Volk hinweisen können. Außerdem wird er für Russland von gewissem Wert sein, da Wolodar über eines der größten Kohlevorkommen in der Ukraine verfügt. Russland wird nun also über wesentlich mehr Kohle verfügen, die Ukraine über weniger. Ein weiterer wichtiger Punkt. Auch wenn Wolodar für Russland strategisch nicht wertvoll ist und für die Ukraine kein kritischer Logistikknotenpunkt war, könnte die Einnahme durch Russland für den Krieg dennoch von großer Bedeutung sein. Denn die Einnahme von Wolodar könnte Russland den Weg für die Einnahme von Pokrowsk ebnen. Und Pokrowsk ist ein wichtiges logistisches Zentrum für die Ukraine. Und es an Russland zu verlieren, könnte für die Ukraine äußerst nachteilig sein und den Krieg auf den Kopf stellen. Wir müssen dies also im Auge behalten, denn es könnte einen Wendepunkt zugunsten Russlands markieren und Russlands Gesamtdynamik in diesem Krieg verstärken. Aber was auch immer mit Pokarovs geschieht und unabhängig von den anderen unmittelbaren Entwicklungen des Krieges, wir sollten davon ausgehen, dass Putin irgendwie gestärkt aus all dem hervorgehen wird. Und zwar aufgrund dessen, was Trumps Chefredakteur Gerald Flurry über seine Rolle in einer kommenden asiatischen Allianz gesagt hat. Mehrere Bibelstellen sprechen von einer massiven Endzeitallianz asiatischer Nationen. Sie wird in den Büchern Daniel und Joel und in der Offenbarung des Johannes besprochen. Und dann gibt es eine besonders ausführliche Passage darüber in Hesekiel 38 und 39. In Vers 2 von Hesekiel 38 heißt es, dass diese asiatische Allianz von einer Person angeführt werden wird, die in der wörtlichen Übersetzung der Bibel von Yangs als der Fürst von Rosh, Meshach und Tubal bezeichnet wird. Zitat Ende. Und Herr Flurry hat seit Ende 2013 gesagt, dass diese drei Namen sich auf Russland und zwei seiner wichtigsten Städte beziehen. Und er hat gesagt, dass diese Passage Wladimir Putin beschreibt. Er erklärt all das im Detail in seiner Broschüre Der Prophezeite Fürst von Russland. Und die Broschüre zeigt, dass Putins folgenreichste Tage noch vor ihm liegen. Wie auch immer es in naher Zukunft aussehen mag, wir sollten davon ausgehen, dass Putin den gegenwärtigen Krieg überleben und anschließend ein kolossales asiatisches Bündnis anführen wird. Und dann gibt es noch ein paar kleinere Geschichten. Erstens hat Japan am Dienstag einen neuen Regierungschef bekommen. Herr Shigeru Ishiba ist jetzt Premierminister und er drängt auf das, was er eine asiatische NATO nennt. Damit würden die Vereinigten Staaten und Japan sowie einige Länder wie Indien und die Philippinen in ein offizielles Bündnis eingebunden. Ähnlich wie das NATO-Bündnis für Europa und die Vereinigten Staaten und Kanada. Herr Ishiba hat davor gewarnt, dass die Situation, die wir heute mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine erleben, bald die Zukunft Asiens sein könnte, wobei China an die Stelle Russlands treten und Taiwan die Rolle der Ukraine, des überfallenen Landes, übernehmen würde. Dies zu verhindern ist einer der Hauptgründe, warum Premierminister Ishiba eine asiatische NATO will. Und es ist sehr bemerkenswert, dass er glaubt, diese asiatische NATO brauche Atomwaffen. In der Vergangenheit hat er sich dafür eingesetzt, dass Japan die Fähigkeit behält, Atomwaffen zu bauen. Und mit seinen Vorschlägen für eine nuklear bewaffnete asiatische NATO ist klar, dass er mehr als nur die Vereinigten Staaten dazu auffordert, Atomwaffen zu besitzen. Die Führung von Herrn Ishiba steht also noch ganz am Anfang. Aber nach dem, was wir bisher gesehen haben, sieht es so aus, als könnte er eine bemerkenswerte Rolle dabei spielen, den Trend zur Militarisierung Japans voranzutreiben. Als nächstes folgt eine weitere Geschichte chinesischer Kriegsführung und Gewalt im südchinesischen Meer. Diesmal war es ein vietnamesisches Schiff, das von den Chinesen schikaniert wurde. Das war am Mittwoch. Und bei dem Schiff handelt es sich um ein vietnamesisches Fischerboot. Es befand sich in der Nähe der Paratel-Inseln, die sowohl von China als auch von Vietnam beansprucht werden. Vietnamesische Staatsmedien berichteten, dass etwa 40 Personen von zwei chinesischen Booten aus mit Rohren auf die vietnamesischen Fischer einschlugen und 10 von ihnen verletzten. Einige davon offenbar recht schwer. Nach vietnamesischen Angaben erlitten 3 dieser Fischer bei diesem Angriff Knochenbrüche. Diese Woche geht es also um Vietnam. Nächste Woche könnten es wieder die Philippinen sein oder Indonesien oder Bhutan oder ein anderes Land. Auf jeden Fall scheint Chinas Kriegstreiberei neue Höhen zu erreichen, denn die Kommunistische Partei Chinas versucht weiterhin verzweifelt, das gesamte südchinesische Meer zu übernehmen. Zum Schluss noch ein Bericht darüber, wie ihr chinesisches Elektroauto sie ausspionieren könnte. Dieser Bericht wurde am Montag im Telegraph veröffentlicht und beschreibt, wie der Besitz eines in China hergestellten Elektroautos der Kommunistischen Partei Chinas die Möglichkeit gibt, sie auszuspionieren und Schlimmeres. Es gibt Beweise dafür, dass sich chinesische Hacker bereits Zugang zu einem in den USA hergestellten Elektroauto, einem Tesla Model S, verschafft haben. Und die Chinesen haben sogar an den Bremsen herumgefuscht. Es ist also wirklich beunruhigend, wenn man über die Auswirkungen dieser Art von Dingen nachdenkt, insbesondere bei einem Auto, das China gebaut hat und in dem sie die Möglichkeit hatten, geheime Zugangspunkte zu schaffen, die sie später ausnutzen könnten. Und ich denke, dass nach dem Angriff, bei dem Israel die Pager und Walkie-Talkies der Hisbollah in die Luft gejagt und damit Tausende von Terroristen getötet und verletzt hat, Nach diesem Anschlag ist viel deutlicher geworden, wie gefährlich die Abhängigkeit von der Technologie sein kann. Und da Autos technologisch immer fortschrittlicher werden, mit kritischen Funktionen, die von zentralen Computern gesteuert werden, besagt dieser neue Bericht, dass sie immer anfälliger für Sabotage durch Feinde werden.